Ja, wir dürfen wieder mal eine Predigt von Frank hören. Danke vielmals für das Vorbereiten. Du hast am Dienstag ein Mail geschrieben mit den Vorbereitungen, so ein bisschen Stichwort, und hast gesagt, du gehst jetzt mit diesen Gedanken schwanger. Und wir dürfen jetzt heute hören, was Gott hat wachsen in dieser Woche und dich brauchen. Genau. Ich tue noch für dich beten. Herr, danke, dürfen wir mit dir unterwegs sein. Brauchst du Frank jeden Tag, und besonders so heute. Bist du mit ihm den Weg gegangen, die Woche, und segnest du ihn einfach jetzt gerade in diesem Moment, gib ihm Gedanken und einfach die rechten Worte. Danke vielmals für seinen Dienst. Amen.
Merci vielmals. Genau, wir sind mitten drin in diesen Abschiedsreden von Jesus und seiner Jünger, eigentlich für sie vorzubereiten und zu sagen, es wird eine Zeit kommen, die nicht einfach wird sein. Aber er bereitet sie letztendlich auf das vor und sagt, ich komme wieder. Ich komme wieder und werde euch mitnehmen in die Herrlichkeit. Auf euch kommt etwas Gutes zu. Und Jesus braucht ja viel Gleichnis dazu, für die Sachen zu erklären, für Sachen darzustellen. Auch heute werden wir wieder ein Gleichnis anschauen. Eigentlich ein bekanntes Gleichnis. Und die damaligen Gleichnisse, die haben immer etwas ausgelöst bei den Leuten. Weil sie auch genau gewusst, um was es geht. Uns sind zum Teil Bilder, die dort gebraucht werden, eher ein bisschen fremd, weil wir vielleicht den Bezug nicht haben. Weil wir die damalige Kultur und Welt in dem Sinn nicht gleich verstehen, weil wir gewisses heute ganz anders machen. Und darum ist es wichtig, sich auch immer wieder rein zu versetzen. Was hat Jesus eigentlich sagen? Nicht, dass wir uns irgendwo in Spekulationen verrennen und Deutungsversuche machen, die letztendlich dem nicht gerecht werden, was Jesus wollte sagen. Und wir werden heute miteinander das Gleichnis anschauen, das ich wirklich muss sagen, es war eine intensive Schwangerschaft diese Woche. Meine Frau hat gestern Abend noch gelitten dran. Weil wir verschiedene Sachen noch angeschaut haben. Und ich dachte, ja, wir können es ja noch so sehen. Und wie wäre denn das? Und wir sagen, genau um das geht es nicht. Sondern Jesus hat nicht wollen Rätsel aufgeben und sagen, ja, jetzt Leute, jetzt, wer ist der, der am besten rausfängt? Das war nicht Gemeindewochenende-Style gewesen. Und er hat gesagt, oh, jetzt gebe ich mal ein Rätsel auf und wer kann es am besten lösen? Sondern es soll verstanden werden. Und so ist auch das Gleichnis mit diesen 10 Jungfrauen zu verstehen und dort auch vorsichtig zu sein mit Deutungsversuchen. Und es haben sich schon viel daran geübt, wo ich manchmal den Eindruck habe, es macht viel mehr Angst und Verunsicherung, als dass es das eigentlich zutage bringt in seiner Einfachheit, die Jesus damit sagen wollte. Der Arnold Fruchtenbaum, der jüdische Theologe, schreibt in seinem Buch Handbuch zur Bibel, der hätte so hinger können kaufen zu dem Gleichnis. Er schreibt nicht viel, aber der schreibt dazu, es wäre falsch, aus einem schlichten Gleichnis zu viele Einzelheiten abzuleiten. Die grosse Problematik ist, dass wir es nicht mit den Ohren der damaligen Zuhörer hören. Und gleich möchte ich verschiedene Sachen einfließen, die uns vielleicht helfen, zu verstehen, was Jesus hier sagen will. Und ich möchte euch mitnehmen, das zu entdecken, was es heisst. Muss ich noch den Präsenter haben? Genau. Was in diesem Text letztendlich Jesus uns sagen will. Matthäus 25, 1-13. Ihr habt alle Bibel unter dran, die ihr mitlesen wollt, dürfen gerne mitlesen, diesen Text, der vielen von uns bekannt ist und wo wir miteinander heute Morgen vielleicht auch ein bisschen gemeinsam einen Schwangerschaftsprozess erleben. Hier lesen wir, wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei.
Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerten, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Die erste Reaktion so auf den Text, der unter vielen Christen herrscht, ist: Längt's für mich? Längt's für mich? Habe ich denn genug Öl? Besitze ich genügend Öl? Doch in diesem Gleichnis geht es nicht darum, habe ich genug, sondern habe ich es. Die Frage, wie kann ich sicher sein, dass Gott mich nicht abweist? Darauf gibt das Gleichnis klare Antworten. Wie kann ich sicher sein, dass ich dabei sein darf? Auch darauf zeigt uns das Gleichnis, um was es geht. Ich habe die Predigt unter das Motto gesehen: Es ist letztendlich ein vorausschauendes Warten mit dem Fest, mit dem Ziel vor Augen. Klug handeln. Aber das Erste, was mir hier begegnet, ist gerade im ersten Vers: Von Jesus eingeladen zu einem himmlischen Fest. Zu einem himmlischen Fest für alle. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit den 10 Jungfrauen sein, die ihre Fackeln nahmen, um dem Bräutigam entgegenzugehen. Es sind alle eingeladen, den Bräutigam zu fahren. Es sind alle eingeladen zu diesem himmlischen Fest. Und die 10 Jungfrauen stehen in meinen Augen ganz klar für die ganze Menschheit. Viele Theologen sagen: Ja, nein, es kann nur gemeint sein. Für die einen längt es, für die anderen nicht. Ich sage, das ist ganz klar falsch. Hier geht es um alle Menschen. Hier werden die Jungfrauen als die angesprochen, alle, die eingeladen sind. Und sie gehen dem Bräutigam entgegen. Das kennen wir aus unserer Zeit natürlich nicht. Oder ich habe es noch nie erlebt, dass ein Haufen Brautjungfern dem Bräutigam entgegen sind gegangen. Und da müssen wir vielleicht einiges wissen von der damaligen Zeit. Der Text setzt voraus, dass Braut und Bräutigam nicht in der gleichen Ortschaft gewohnt haben. Und dann zumal war es eigentlich Tradition, dass der Bräutigam seine Braut holen kann. Mit seinen Gefolgsleuten. Und die Brautjungfern haben sich parat gemacht, und wenn sie gehört von einem, der meistens ein bisschen voraus ist gekommen, er kommt, dann sind sie gegangen, haben ihre Fackeln entzündet und sind dem Bräutigam entgegengegangen, für ihn willkommen zu heissen und ihm nachher auch den Weg zu zeigen zu seiner Braut. Und die Frauen haben in der Regel eine so eine Stocklampe gehabt, also nicht so edel wahrscheinlich wie die da. Aber so in dieser Art und Weise, wo nachher ein Gefäß ist oben dran war, wo man so mit Lümpen, Harz und mit Öl gefüllt hat, wo aber relativ klein war und auch nicht quasi tagelang gebrannt hat, sondern sicher nur wenige Stunden. Und mit dem sind sie ihm entgegengegangen. Und wichtig ist zu wissen, der Bräutigam ist in der Regel immer am Abend oder in der Nacht gekommen. Weil es wäre zu heiss gewesen, unter dem Tag mit den schönen Kleidern zu reisen. Und manchmal hat sich der Bräutigam auch ein bisschen Sport daraus gemacht, wirklich überraschend zu kommen. Es hat wirklich niemand sollen wissen, wann er kommt. Er wollte seine Braut überraschen. Heute könnte man das nicht machen, in der Schweiz eh nicht, da muss alles schön genau und so weiter. Wir wären überfordert wahrscheinlich mit dieser Kultur. Genau. Das, was Jesus hier sagen will, ist, der Bräutigam ist eigentlich das Bild für Jesus, der wiederkommt. Und das Hochzeitsfest ist das, was Jesus uns dazu einlädt am Ende der Zeit. Wo wir dürfen mit ihm zusammen ein Fest feiern, wo wir dürfen Himmel erleben. Und eigentlich zielt unser Leben auf eins ab. Und das möchte Jesus hier deutlich machen und sagt, das Leben zielt darauf ab, mir zu begegnen. Dein Leben zielt darauf ab, dass du mal darfst mit mir in die Herrlichkeit kommen, dass du mit mir darfst ein Fest feiern. Ich frage mich manchmal, ist das noch unser Ziel? Wir stehen ja am Anfang fast vom neuen Jahr wieder und da haben die einen oder anderen, die ein gutes Jahresziel setzen. Ich glaube, ein Ziel, das du für das neue Jahr setzen kannst, ich freue mich auf den Himmel, ich will auf den Himmel zugehen und mich ausrichten auf das. Weil ich glaube, das verändert unser Leben. Gerade unsere Senioren, wenn ich mit ihnen im Gespräch bin, merke ich etwas von dem, was sie sagen, zu unserer Zeit hat man noch viel mehr über den Himmel gepredigt. Wir waren noch viel mehr auf den Himmel ausgerichtet gewesen. Und wir haben so viele andere Ziele und wir wissen so, da und das muss noch sein, dass uns der Himmel manchmal wie entgleitet. Dabei denke ich, Leute, gibt es etwas Schöneres, als auf den Himmel zuzugehen. Der Blaise Pascal hat mal das Leben eines Christen folgendermaßen beschrieben. Es ist herrlich, auf einem Schiff zu fahren, das zwar von Stürmen geschüttelt wird und über das die Wellen hinweggehen, von dem man aber weiß, dass es unter allen Umständen im Hafen ankommen wird. Das ist das, auf das dürfen wir zugehen. Du bist vielleicht auch wie in einem Schiff, manchmal, wo du merkst, jetzt stürmt es kräftig. Aber dürfen zu wissen, in diesem Bild gesprochen, das Schiff wird sicher im Hafen ankommen. Das macht etwas mit unserem Leben. Und das ist das, was Jesus hier sagen will. Sagen, hey, ihr seid eingeladen zu einem Fest. Und wenn du dich auf das einlässt und wachsam bist und dich vorbereitest darauf, dann darfst du dich freuen, mit mir in die Herrlichkeit zu kommen. Es stimmt, das Leben ist ein Abenteuer, aber Leute, unser Leben ist nicht ein Kriminalroman, wo du nicht weißt, wie er am Schluss ausgeht. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir gehen vielleicht da oder dort manchmal das Leben und denken, ah, was kommt jetzt noch und so weiter. Und das Leben ist nicht ein Kriminalroman, sondern wir warten auf etwas, wo wir wissen, wie es zu Ende geht. Und dazu ist jeder eingeladen. Was ist dein Ziel? Freust du dich noch auf den Himmel? Gehst du noch auf den Himmel zu? Mit einer Freude im Herz, im Alltag, weil es manchmal Strub raus tut, dass du sagst, hey, er kommt. Er wird mir entgegenkommen und ich darf ihm entgegengehen und wir dürfen zusammen ein Fest feiern und wir dürfen zusammen im Himmel die Ewigkeit verbringen. Ich habe mir auch mal überlegt, ich habe das so als Frage auf eurem Handout draufgeschrieben, wie wäre es, wenn du mal nächste Woche jemandem würdest davon erzählen, was du für ein Lebensziel hast? Weil die Leute machen sich oft Gedanken über das Thema Ziel. Und du sagst, hey Leute, ich habe so ein gewaltiges Ziel. Ich gehe auf den Himmel zu. Vielleicht denken einige, ja, das ist ein Spinner. Aber vielleicht ist so ein gutes Gespräch heute Nachmittag auf der Straße, dass du sagen du, was hast du für Ziel in deinem Leben? Aber ich wollte jetzt dem Dave nicht alles durcheinander bringen für heute Nachmittag. Er hat sicher noch gute andere Fragen. Aber wieso nicht mal jemandem von dem erzählen, was du erwartest? Oder erwartest gar nichts? Jesus lädt ein zum himmlischen Fest. Jesus lädt uns aber auch ein, klug statt töricht zu handeln, im Blick auf seine Einladung. Uns gut vorzubereiten, klug. Denn wir lesen nämlich in unserem Text, 5 von ihnen waren töricht, 5 waren klug. fast ein bisschen unverschämt, wie die Bibel hier separiert und sagt, 5 waren schlau, 5 waren etwas weniger schlau. Sie waren töricht, sie haben falsch gehandelt. Die Begriffe, die wir hier hören, klug und töricht, der Claude hat schon in seiner Predigt das Beispiel angesprochen, die lesen wir ja immer wieder mal in der Bibel. Von dem Mann, Matthäus 7,24, darum gleicht jeder, der mein Wort hört und danach handelt, einem klugen Mann. Klug ist, wer das tut, was ich sage. Und töricht ist der, der nicht nach meinem Wort handelt. Also die einen haben sich nach Gott ausgerichtet und die anderen haben gesagt, oh, der kann doch sagen, was er will, kommt schon gut. In dem Beispiel, wo unser Claude hat mit reingenommen, ist es ja um den Hausbau gegangen, auf Fels oder auf Sand. Und wir wissen, bei dem auf Sand ist es halt wirklich nicht gut gekommen. Auch hier braucht Jesus die Wörter töricht und klug, für etwas von dem darzustellen und zu sagen, man kann sich nach meinem Wort richten und klug sein, oder man kann sich auch nicht nach meinem Wort richten und töricht handeln und dann wirst du etwas verpassen. Was ist unsere Reaktion? In unserem Text steht nämlich, wie das Verhalten hier hat ausgesehen. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, die haben sie dabei gehabt, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch ein Gefäß mit Öl dabei. Äußerlich hast du die zwei Gruppen von Klugen und Törichten nicht unterscheiden. Von aussen hättest du nicht sagen, dass sie jetzt die Schlauer oder dass sie die weniger Schlauen. Sie hatten alle Fackeln dabei, weil der Bräutigam ja zur Nacht ist erwartet worden. Und das Einzige, was war, das hat nämlich auch niemand gesehen, war das Ölgötterli. Die Klugen hatten das dabei. Aber das hat niemand gesehen. Äußerlich genau gleich. Aber die Schlauen wussten, wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen uns vorbereiten auf das, was kommt. Denn es geht weiter. Mit dem Leben hier ist es nicht zu Ende. Sondern es geht weiter. Wir müssen parat sein, für dass unsere Lampen nachher brennen. Für uns ist natürlich das Öl ganz klar, um was es hier geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jesus das Beispiel wirklich gewählt hat, für mit dem Öl oder Heiligen Geist darzustellen. Aber letztendlich geht es auch um das, was Jesus sagen wollte, indem er sagt, um das, was es geht, parat sein heisst, letztendlich euch auf Gott einzulassen, wie wir schon gehört haben, auf Gott hören, ihm mein Leben anvertrauen, ihn in mein Leben einladen, damit Gottes Geist in meinem Leben Raum bekommt. Jesus sagt mal, Johannes 14, Vers 15 bis 18, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mir gern habt, dann werdet ihr das tun, was ich will. Ihr werdet euch auf mich einlassen. Und nachher sagt er weiter, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Wo Jesus das Bild braucht und sagt, Leute, wenn ihr euch auf mich einlöst, wenn ihr Ja zu mir sagt, wenn ihr euer altes Leben hinter euch lässt und sagt, jetzt gebe ich alles Jesus, der Jesus soll mein Leben bestimmen. Dann hat Jesus hier den Jünger verheißen und dann werde ich mit meinem Geist in euer Leben hineinkommen. Dann wird er in euch sein. Und das ist der Unterschied, wo nicht einfach so siehst. Der Paulus sagt es anders, der Petrus, in Apostelgeschichte 2, wo er sagt, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gaben, den Heiligen Geist, bekommen. Auch wieder ein Bild, wo Jesus sagt, ein Kluger, der bereitet sich vor, der kehrt um, der lässt auf mein Wort. Und sie werden als Geschenk den Heiligen Geist bekommen. Und das ist nicht sichtbar. So wie vieles in unserem Leben nicht sichtbar ist, aber es wird einmal entscheidend sein. Jetzt weiss ich nicht, Urs, ich nehme dich mal als Beispiel. Wer kann mir sagen, dass der Urs wirklich ein Schweizer ist? Also wenn ihr ihn anschaut, so braunbrannt, vor allem wenn er von der Ferien zurückkommt, dann musst du sagen, an ihm ist eigentlich ein kleiner Italiener verloren gegangen, oder? Also wer sagt aber wirklich, dass er Schweizer ist? Urs, ich weiss nicht. Bist du wirklich Schweizer? Also können wir da sicher sein? Ja, nur nicken nützt nichts. Also, wer glaubt das schon, oder? Also wenn ich euch alle frage, seid ihr Christen? Ja. Ja, genau. Er kann sich sogar ausweisen. Also noch besser ist natürlich, wenn du so kannst machen, oder? Sag, hey Leute, ich bin Schweizer. Ich gehöre dazu. Und wir Christen können sagen, hey, hallo, hier, ja so. Ich habe Jesus mein Leben anvertraut. Gottes Geist darf in mir leben. Wir können das vielleicht nicht gerade so Götterli aus dem Sack nehmen wie ich, aber vielleicht hast du jemanden, der diesen Moment mit dir hat erlebt. Und kannst sagen, hey, ich habe einen Zeugen, der mit mir heute bestätigen kann, diesen Schritt dürfen machen. Ich darf das auch haben, weil dann, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, dann kommt er mit seinem Geist in mein Leben. Und er wohnt in mir. Und Jesus sagt, um das geht's. Das ist jemand, der schlau handelt. Das ist jemand, der sich gut vorbereitet. Und den kannst du nicht verlieren. Das Gleichnis will nicht sagen, pass ja auf, dass dir der nicht ausgeht. Wenn du nämlich von dem brauchst, dann kann der plötzlich zu Ende sein. Sondern es geht darum, habe ich ihn oder habe ich ihn nicht? Habe ich mich auf das Geschenk eingelassen oder noch nicht? Wir können höchstens dem Geist zu wenig Raum geben. Dass vielleicht wie bei einer Lampe irgendwo unser Licht trübt ist. Aber wer den Heiligen Geist hat, der hat ihn. Dem musst du nicht nachjagen, sondern dem darfst du immer mehr Raum geben in deinem Leben. Aber um das geht es in diesem Gleichnis nicht. Sondern Jesus fragt, 5 von ihnen waren töricht, 5 waren klug. Beide hatten Fackeln, aber nur die Klugen haben das Öl mitgenommen. Bist du bereit für die Grenzüberschreitung? Also Rose ist parat, dann lasse ich wieder in die Schweiz rein. Lass Gott in den Himmel. Nicht, weil du etwas hast da, sondern weil du Jesus in dein Leben hast eingeladen. Weil Jesus durch seinen Geist in dir lebt. Was macht dich heute Morgen sicher, dass du dazugehörst? Und wenn du nicht sicher bist, dann geh heute Morgen nicht einfach heim. Sondern ich mache es heute Morgen am Schluss mit jemandem fest und sage, hey, ich bin unsicher. Vielleicht hast du das noch gar nie gemacht, vielleicht hörst du heute das erste Mal davon und denkst, okay, Öl haben. Es geht nicht ums Öl, es geht, dass Jesus in deinem Leben lebt. Das ist höchstens ein Bild, das Jesus sie braucht. Und vielleicht kannst du heute Nachmittag auf der Straße oder in der nächsten Woche jemandem von dem erzählen, wie du bist zu Öl gekommen in deinem Leben. Wie du bist dazu gekommen, dass Jesus heute in deinem Leben lebt. Jesus tut eine Einladung auf für uns, für den Himmel. Und sagt, du musst nicht mal etwas tun. Da hast du ein Geschenk empfangen. Und du bist gut vorbereitet, wenn ich komme, als Bräutigam, der seine Braut empfangen will. Er kommt aber nachher noch mit zwei Warnungen. Jesus warnt und sagt, Leute, ich komme überraschend. Und es wird dann keine Zeit mehr sein zur Vorbereitung. Vers 5 lesen wir. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Wie ich schon gesagt habe, das ging bei uns gar nicht. Also der Bräutigam malt spät. Aber hier war es so. Der Bräutigam hat manchmal noch den Brutpreis aushandeln. Und die Eltern haben gesagt, ja, du, also für so viel geben wir sie dir sicher nicht. Und er hat sich schon der gewisses ein bisschen verzögert. Und wie ich schon gesagt habe, manchmal hat sich wirklich der Bräutigam auch ein bisschen Spass daraus gemacht, weil er wirklich überraschend kam. Er wollte für seine Braut eine Überraschung sein. Aber speziell ist nicht Verzögerung, sondern er ist wirklich spät gekommen. Und die Frauen sind müde geworden und sind eingeschlafen. Mit dem Schlaf, das ist immer so eine Sache. Was ist hier wirklich gemeint? Die einen sagen, ja, es war irgendwo Erholungsschlaf, die einfach kurze Powernap machen müssen, oder? Dass sie wieder die nächste Strecke gehen. Wir können ja aus der Bibel herauslesen von einem geistlichen Schlaf. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, 6 wird davon geredet, wo der Paulus sagt, wir dürfen nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Ich glaube, es geht hier noch um ganz etwas Angst. Wenn Jesus nämlich von Schlaf redet, dann redet er nicht nur von Unachtsamkeit, sondern der redet auch vom Tod. Gerade Johannes 11, 11 und 12, wenn Jesus vom Lazarus redet, dann sagt Jesus, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Oder Paulus redet an verschiedenen Stellen mit Schlaf und sagt, es bedeutet einfach Tod. Die Törichten und die Klugen sind eingeschlafen. Und es kann durchaus sein, dass Jesus hier den Tod meint. Sie sind gestorben. Bei den ersten Christen war das eine wichtige Frage, gerade im Thessalonicher Brief. Was passiert mit den Christen, die gestorben sind? Und der Paulus sagt, für die müsst ihr keine Angst haben. Für die wartet genau gleich das Fest. Und nachher kommt mitten in der Nacht der Ruf. Und um das geht Jesus eigentlich. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Der Paulus im 1. Thessalonicher 5 sagt genau das Gleiche, wenn er sagt, ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommt, wie ein Dieb in der Nacht. So ist es gegangen. Ob wir jetzt leben, ob wir gestorben sind, ob es die Entrückung ist, ob es die Wiederkunft von Jesus ist oder bei der Auferweckung, letztendlich spielt das nicht so eine Rolle. Wir werden alle dabei sein und wir werden alle überrascht sein. Und die Frage ist, sind wir bereit? Wir lesen nachher weiter. Die Brautjumpfen wachten alle auf und machen sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Jetzt hat man die Fackeln gebraucht, es war mitten in der Nacht. Und die Törichten haben plötzlich gemeint, oh, das Öl vergessen. Die Klugen haben gewusst, hey, wir sind vorbereitet. Haben das Öl gehabt, die Lampen, haben ihre Lampen angetragen. Und nachher sind die Törichten zu den Klugen gekommen und gesagt, hey, wir haben es auch vergessen. Also das mit dem Feueralarm habe ich mit dem Urs schon mal geklärt, das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Er nickt also. Aber was hier war, plötzlich ist den Törichten wie Schuppen von den Augen gefallen. und haben gesagt, oh, schade. wir haben etwas verpasst. Und die Törichten sagen zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl für unsere Fackeln, die gehen aus. Die haben gemerkt, hey, es wird nicht länger. Und mir ist so das Bild von, zur Zeit des Noah in Sinn gekommen. Plötzlich fängt es an zu regnen. Alle haben den Noah gespottet. Und plötzlich merken die, boah, die Tropfen werden immer grösser. Aber die Arche war zu. Und dann kommt der schwierige Satz. Also für mich als Christ extrem schwierig. Also vielleicht nicht für alle von euch, aber Matthäus 25, 9, aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Ja, hallo, liebe Christen, ihr könnt doch ein bisschen teilen. Es wird ja irgendwo schon aufgehen. Habt ihr das Vermehrungswunder schon vergessen? Und so weiter, würde ich argumentieren. Aber die Klugen haben gesagt, die Entscheidung, das kannst du nur du selber mit Gott klären. Da kann ich dir nicht helfen. Das ist das, was eigentlich hier ganz klar zum Ausdruck kommt. Es können nicht deine Eltern für dich glauben. Es können nicht deine Freunde für dich glauben und dir mal noch ein bisschen Öl nachschieben. Also wenn der Urs in die Zoll kommt, seine Idee oder so, und sagt, das gilt dann gerade für Ursula auch noch, he? Dann sagt der Zöllner, ja, hallo, hey, geht nicht, die muss selber so das Ding haben. Und das ist das, was uns hier der Text darauf hinweisen will. Das können wir nicht. Die Entscheidung musst du selber mit Gott klären. Und sie sagen, geht doch zum Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. In der NGÜ nicht so gut übersetzt. Darum ist es manchmal gut, man liest auch noch eine andere Bibel. Hoffnung für alle übersetzt besser, natürlich auch Elberfelder, wo der Begriff nachher gewählt ist, geht doch zu eurem Händler oder Verkäufer und kauft euch welches. Hier ist der Begriff kaufen braucht. Ja, jetzt bekommen wir natürlich wieder ein theologisches Problem. Jetzt verkünde ich euch jedes Mal und sage, also, das ewige Leben kann man nicht kaufen. Und jetzt braucht Jesus hier ein Bild vom Kaufen. Das ist natürlich auch wieder ein Bild, das wir nicht zu viel hineinlegen dürfen. Und gleich merken wir, dass durchaus der Begriff auch seine Berechtigung hat. Jesus selber hat unser Leben erkauft. Wird an vielen Stellen gebraucht. Und was hat er da für unser Leben zu erkaufen? Er hat sein Leben hergegeben. Nicht einfach nur, ja, ich bin mal ein bisschen gekommen und habe ein bisschen gut geredet hier auf der Welt und bin wieder gegangen und jetzt ist alles in Ordnung. Und er hat sein Leben gegeben. Er hat unser Leben erkauft, in dem, dass er sein Leben hat gegeben. Und hier klingt etwas von dem an, was zu diesen Törichten gesagt wird und gesagt, hey, ihr müsst euch erkaufen, indem ihr euch hergeht. Da, wo wir uns Jesus ganz hergeben, das hat etwas mit dem Kaufen zu tun. Ich kann es nicht kaufen durch Geld, sondern ich kann es kaufen, indem Jesus sagt, hier, du hast mein Leben. Ich möchte dir mein Leben ganz hergeben. Wenn die Bibel von Kaufen redet, so heisst es etwas von dem, ich möchte mein altes Wesen loslassen. Ich möchte mich von dir beschenken. Ich möchte, dass du durch deinen Geist in meinem Leben Wohnung nimmst. Und die neue Kreatur, die in mir ist, neu darf Gestalt gewinnen und ein Licht sein in dieser Welt. Und für einige Leute wird es spät sein. Das ist das, was Jesus warnt. Er sagt nicht einfach an, Leute, es kommt schon gut am Schluss. Hier kommt es nicht gut. Hier kann es zu spät sein. Und wie die törichten Frauen, wenn wir nachher weiterlesen, sie stehen vor einer verschlossenen Tür. Während die törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurden die Türen geschlossen. Jesus warnt, dass er alle wird abweisen, die sich nicht vorbereitet haben und die er nicht kennt. Leute, das tut meinem Herz weh. Und nachher ist die Tür einfach so zu. Die einen haben gefreut, haben ein Fest gefeiert. Und die anderen, die später kamen, später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach auf! Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Deutlich wird gesagt, es geht zu spät. Vielleicht klingt bei einigen die Verse aus der Bergpredigt aus Matthäus 7, 21, wo Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Du kannst äußerlich noch glänzen, du kannst äußerlich vieles tun, aber wenn du die Entscheidung nicht getroffen hast, dass Jesus soll dein Herr sein in deinem Leben, dann wird es zu spät geben. Aber da, wo wir die Entscheidung haben getroffen, Jesus sagt, Johannes 1,12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kind zu sein. Oder Paulus sagt es im Römer 8,12, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Das wartet auf uns. Als Söhne und als Töchter, als die, die sich vorbereitet haben, dürfen parat sein und auf den König, auf den Herr zugehen. Ist das klar bei dir? Wenn du irgendwo mit einem mulmigen Gefühl rausgehst, dann denke ich eher noch mal um und erklären wir es noch. Ihr seid wachet. Bereitet euch vor, indem dass wir diese Entscheidung für uns klären. Oder der Mose sagt so im Psalm 90, Vers 12, Psalm von Mose, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir, spannend hier auch wieder, auf das wir klug werden. Schlau ist, wer sich auf Gott einlässt. Schlau ist, wer dem Gott Platz in seinem Leben gibt. Es wird einst spät sein. Darf ich noch kurz einen anderen Schwenker machen? Nicht nur im Blick auf Gott wird es spät sein, sondern ich lebe immer wieder auch viel Zwischenmenschliches. Und ich denke, ah, Leute, wieso bringen wir es nicht in die Ordnung? Es wird auch für das einst spät sein. Wie viele Leute habe ich schon ein Grab begleitet, die gesagt haben, ah, ich hätte doch das oder das noch in die Ordnung gebracht. Es wird einiges zu spät geben, wo man nicht mehr vorbereiten kann, wo man sich nicht normal aussprechen kann, wo man nicht normal sich versöhnen kann, wo man vielleicht nicht noch etwas Gutes kann anderen sagen kann, was man ihm schon so lange wollte sagen. Aber jetzt ist noch Wartezeit. Wir gehen auf eine Hochzeit zu. Und jetzt dürfen wir uns hier vorbereiten. Und ich hoffe, dass jeder von euch sagen kann, hey, ich bin vorbereitet, ist alles klar. Mein Fläschchen, mein Öl, Gottes Geist lebt in mir. Ich muss mir nicht Angst machen. Aber vielleicht fordert es uns raus, wieder neu begeistert zu sein auf das, wo wir zugehen. Denn Jesus sagt uns am Schluss, wir sind eingeladen, aber auch gewarnt, seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Das heisst nicht, dass wir jetzt immer wissen, wie das Küngeli Angst vor den Schlangen oder so, sondern wachsam bedeutet, klär's. Mach's heute fest. Vielleicht ist das heute dein Tag, es festzumachen. Es werden nachher Leute da vorne sein oder schon mich ansprechen, die bereit sind, mit dir die Sache festzumachen. Um das geht es. Und alle anderen Leute gehen freudig raus und erzählen von dem Ziel, das darauf zugeht. Erzählen die Menschen von dem, dass wir eine herrliche Zukunft vor uns haben. Und dass wir die nicht müssen verdienen, nicht erkaufen, sondern dass wir uns dürfen auf diesen Gott einfach einlassen und uns beschenken und er durch seinen Geist wieder Pass gibt, für dass wir die Grenzüberschreitung mal am Ende der Zeit, ob wir jetzt sterben, ob eine Drückung kommt, dass wir können sagen, hey, meine Lampe brennt. Ich gehe mit Freude dem König entgegen. Dass wir so können sagen wie der Manfred Sibald in einem Lied, weil mir Gott bisher sein Wort nie brach, weil er alles hielt, was er versprach, darum weiß ich, einmal werde ich ihn kommen sehen. Warum soll ich den Mut verlieren und statt mich zu freuen resignieren? Nein, ich warte weiter, denn ich weiß auf wen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, ich freue mich, dass wir dürfen auf eine gesicherte Zukunft zugehen. Egal, was stürmt und tobt jetzt noch in unserem Leben. Wenn wir manchmal verzweifeln, Situationen, die wir nicht verstehen. Wir dürfen vom Himmel singen, wir dürfen vom Himmel träumen, weil wir auf diese Zukunft zugehen, weil du es uns verheißen hast. All denen, die klug gehandelt haben, die ihr Leben dir anvertraut haben. Und nichts und niemand kann uns aus deiner Hand reissen, verspricht uns dein Wort. Und wir müssen nicht irgendwo krampfhaft noch etwas tun, dass es noch besser wird. Sondern wir dürfen uns dir hergeben und von dir her durch deinen Geist immer mehr prägen. Immer mehr in der Heiligung wachsen. Aber das ist nicht die Bedingung, dass wir einmal dürfen bei dir sein, sondern dass wir diesen Schritt mal haben dürfen tun. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach heute Morgen Menschen kannst ansprechen, die vielleicht diesen Schritt noch nicht da haben. Dass du ihnen begegnest und ihnen Mut schenkst, gerade diesen Morgen das für sich noch festzumachen. Mit jemandem zusammen klar zu sagen, mal Herr, ich möchte heute Morgen von dir beschenkt werden, durch deinen Geist, indem ich dir mein Leben anvertraue. Aber vielleicht gibt es auch Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung, wo wir wissen, hey, die gehen verloren. Schenke uns eine Last auf unser Herz, eine Not, die wir anfangen zu beten. Und dass du uns den rechten Moment gibst, für ihnen, wie auch immer. Sei es durch Wort, sei es vielleicht durch eine Einladung. So auf das dürfen herweisen, was du uns schenkst. Dass wir ihnen nicht die Hölle heiss machen, sondern vom Himmel her schwärmen, vom Himmel her begeistert sein und durch das Begeisterung auslösen in anderen. Danke, dass du uns da Kraft und Mut schenkst in unserem Alltag. Wirklich Menschen zu sein, wo man den Himmel abgespürt, wo man etwas von dem spürt, dass wir auf eine herrliche Zukunft zugehen. Lasst uns noch einen Moment still sein. Einfach vielleicht auch unsere Gedanken, ich möchte Ben bitten, vorzukommen und nachher mit diesem Lied noch abzuschließen, wo wir etwas von dem hören, dass wir vor deinem Thron stehen.